Ihr Lieben, es ist mir eine Ehre, heute predigen zu dürfen an Weihnachten. Und ich habe auch eine gute Botschaft mitgebracht. Und zwar heißt die Botschaft heute Immanuel. Sehr bekannt, oder? Der Name Immanuel. Mein Name ist übrigens Manuel, für die, die mich nicht kennen. Aber es geht nicht um mich, sondern um ihn. Und bevor ich einsteige, möchte ich kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, Gott, dass du Gott Immanuel bist, Gott mit uns bist. Sei du jetzt mit uns in diesem Moment, in dieser Stunde, aber auch den kompletten Abend über, Herr. Aber nicht nur an diesem Tag, sondern unser ganzes Leben lang sollst du Gott mit uns sein. Und wir beten in Jesu Namen, Herr, dass du unser Herz berührst, dass du unser Herz aufschließt, dass du unsere Augen öffnest für die wunderbare Wahrheit von Weihnachten in Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Und zwar Matthäus 1 von Vers 21 bis Vers 25. Und da steht Folgendes. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Also wir sehen hier, dass Matthäus einen Propheten zitiert hat. Und dieser Prophet hat vor 740 Jahren, also Matthäus, vor 2000 Jahren hat es geschrieben. Und 740 Jahre davor hat Jesaja dieses Wort gesprochen. Und das lesen wir in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich habe vor kurzem mit meiner lieben Frau Blanca einen Weihnachtsfilm angeschaut, wie man das halt so macht, ja. Und der Weihnachtsfilm hieß Der Weihnachtsmann Arthur. Also hier Arthur, ne? Das ist mein Pate übrigens. Für die, die Arthur heißen, ja. Ihr seid bestimmt gute Weihnachtsmänner. Gut, und auf jeden Fall der Arthur, das war der Sohn vom eigentlichen Weihnachtsmann. Und in dem ganzen Film ging es darum, wie wichtig doch der Weihnachtsmann an Weihnachten ist. Ja, und dann hast du gesehen, wie der Weihnachtsmann so, ne, über allem steht, ist ganz klar. Der hat so eine Art Raumschiff gehabt, und in dem Raumschiff wurde alles top organisiert von den kleinen Elfen. Das waren Millionen von Elfen, ja. Und innerhalb von wenigen Minuten oder beziehungsweise wenigen Stunden haben sie die ganze Welt mit Geschenken versorgt. Innerhalb kürzester Zeit, weil der Weihnachtsmann das einfach kann. Nicht so typisch, ja, mit den Rentieren und so, sondern der heutige Weihnachtsmann, der hat ein bisschen andere Mittel. Der ist ein bisschen moderner unterwegs, ja. Also der Arthur, der war richtig on fire und hat die ganzen Geschenke verteilt. Und dann habe ich die ganze Zeit nur in diesem Film gesehen: In Santa we believe. In Santa we believe. Und alles ging nur um diesen Weihnachtsmann. Und wir glauben an den Weihnachtsmann. Und wenn du brav warst, dann wird der Weihnachtsmann dir ein Geschenk geben. Und dieses, und wenn du brav bist, dann wird der Weihnachtsmann, der über allem steht, dir was Gutes geben, erinnert mich so sehr an andere Religionen. Erinnert mich an den Hinduismus. Erinnert mich an den Islam. Weil in all diesen Religionen musst du etwas Gutes tun, damit du ein Geschenk bekommst. Du musst gut sein, damit du ein Geschenk bekommst. Du musst brav gewesen sein, damit du ein Geschenk bekommst. Und je nachdem, wie gut du warst, hast du dann auch ein jeweils besseres Geschenk bekommen. Also da war dann dieser eine kleine Junge in seinem Bett gelegen, und dann kam diese eine Elfe und die hatte so ein Gerät. Die hat kurz dieses Gerät an den Jungen gehalten, und dann ging so eine Skala nach oben, und dann wurde in dieser Skala von 1 bis 100 gemessen, wie brav dieses Kind war. Ja, und dann, manche Kinder waren leider nur 50% brav. Die haben natürlich auch ein kleineres Geschenk bekommen. Andere Kinder, die waren 80% brav. Ja, und die eine Elfe hat mit dem einen Jungen dann richtig Gnade gehabt. Er hatte nur 50%, und dann hat er nochmal schnell bei sich angesteckt und auf 80 hochgeladen, damit er ein besseres Geschenk bekommt. Was ich hier sehe, ist nicht Jesus, nicht das Zentrum von Weihnachten, sondern ich sehe einfach einen billigen Abklatsch von allem anderen, was wir eh schon haben in der Welt. Wisst ihr, es gibt tausende von Wege, aber es gibt nur einen, der richtig ist. Es gibt nur den einen Weg von tausenden von Wegen, der richtig ist. Und was ich auch sehe, ist, dass jemand daran interessiert ist, die kommende Generation Gott zu rauben. Die kommende Generation zu stehlen. Weil diese ganze Weihnachtsmann-Geschichte, da geht es eigentlich nur, es ist doch nur kreiert worden, geschaffen worden für Kinder. Um den Kindern etwas zu nehmen, was wahr ist, und den Kindern etwas zu geben, was nicht wahr ist. Und was ich realisiert habe, als ich dann diese Passage gelesen habe, Gott mit uns, Immanuel, Jesaja, in welcher Situation hat denn Jesaja dieses Wort überhaupt gesprochen, diese Prophetie gesprochen? Dass da eine Jungfrau einen Sohn gebären wird und sein Name wird Gott mit uns sein, Immanuel sein. In der Zeit, wo Jesaja dieses Wort gesprochen hat, hat der König Ahas regiert in Israel. Und der König Ahas war nicht wirklich ein Mann nach Gottes Herzen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat den Götzendienst wieder nach Israel gebracht. Und er hat dem Götzen Moloch geopfert. Und wisst ihr, was der Götze Moloch wollte? Kinder. Der wollte Kinder. Also was hat der Ahas gemacht? Er hat sein eigenes Baby genommen und hat es dem Gott Moloch geopfert. Und dann, er war ein sehr böser König. Und dann gab es da um Israel rum noch andere Könige. Das war der Rezin, der König von Syrien, und der Pekach. Und die wollten den Ahas stürzen. Die wollten ihn den gar ausmachen. Und dann hat sich Ahas gedacht, okay, wie kann ich mich gegen diese Macht wehren? Wie kann ich diesen Krieg gewinnen? Also hat er gesagt, ich werde mich verbünden mit dem König von Assyrien. Und wisst ihr, dieser König war ein sehr reicher König. Und er hat gesagt, um mich mit ihm zu verbünden, werde ich ihm ein paar Geschenke machen. Also hat er den Tempel ausgeraubt, geplündert. Er hat Sachen vom Tempel genommen, vom heiligen Tempel, vom Ort, wo Gott sich offenbart hat. Und hat sie diesem König gegeben. Und in diese Situation hinein hat dann Jesaja dieses Wort gesprochen. Er hat eigentlich den König Ahas gewarnt, er hat gesagt, hey, tu das nicht. Verbünde dich nicht mit diesem König, sondern kehr um zu Gott, dem eigentlichen König. Und Ahas hat nicht gehört. Und in meinen Augen, so wie ich das verstehe, was Jesaja eigentlich gesagt hat oder Gott durch Jesaja gesagt hat, ist, ich, egal was du machst, Volk Israel, mein Volk, ich werde an euch festhalten. Ich werde an dem Bund festhalten, den ich mit euch gemacht habe. Ich werde wiederkommen und ihr werdet mein sein. Und das spricht Gott heute auch zu dir. Und in der Zeit, wo dann diese Prophetie sich erfüllt hat, wo Jesus geboren wurde, haben wir es gerade eben vom Simon gehört, gab es auch einen König, der König Herodes. Und der Herodes, was hat der gemacht? Er hat alle Kinder umgebracht, um nur dieses eine Kind zu bekommen, damit auch dieses Kind stirbt. Nämlich dieser besondere König. Dieser König der Könige. Nicht irgendein König ist da geboren, sondern es war der König aller Könige. Und das ist Jesus. Und wisst ihr, Gott wusste das. Und deswegen ist er dann dem Josef im Traum erschienen, hat ihn gewarnt und dann sind die raus und Jesus konnte gerettet werden. Aber was ich sehe ist, in allen drei Geschichten, in diesem Film, ja, Weihnachtsmann Arthur, in der Geschichte vom Alten Testament, vom Volk Israel und auch jetzt hier mit Jesus, es geht immer gegen Kinder. Es geht immer gegen Kinder. Aber heute möchte ich an alle Kinder und Jugendliche und werdende Eltern und Eltern sagen, es ist so wichtig, dass wir ihnen die Wahrheit erzählen über Weihnachten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Weihnachten feiern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute uns im Gottesdienst hier versammeln, weil es eben nicht nur ein Familienfest ist, sondern es ist ein Fest ihm zu Ehre. Jesus Christus ist Gott. So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Punkt. Stellt euch auf was ein. nein, alles cool. Wir gehen da recht schnell durch, aber seid mit dabei. Also mein erster Punkt ist Gott mit uns. Sagt mal alle Gott. Genau, erster Punkt. Ist die ganz simple Bedeutung von Weihnachten, dass Jesus Gott ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder zu betonen, weil die Gottheit Jesu so umstritten ist. So viele Leute stoßen sich an der Tatsache und an der Wirklichkeit, dass Jesus Gott ist. Das ist, warum auch das Christentum so im Verruf ist. Ja, jeder sagt so, ach komm, ihr Christen, wie kann einer, ein Mensch sagen, dass er Gott ist? Wie kann einer so eine Behauptung stellen? Aber das ist dass der primäre Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist, weil Jesus gekommen ist, um zu retten. Das ist das eine. Jesus, der Name, bedeutet, er ist der Retter. Und zum anderen, dass er eben Gott ist und uns auch retten kann. Weil wenn er nicht Gott wäre, könnte er uns auch nicht retten, oder? Also Gott, wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer von allem. Gott ist der, der über allem steht. Gott ist der, der alle Macht hat. Gott ist der, dem alle Ehre gebührt. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist Gott. Und dieser Gott, und das muss man sich mal vorstellen, wie großartig sowas eigentlich ist. Dieser riesige Gott, den du nicht irgendwie eingrenzen kannst oder wo reinpacken kannst, dieser Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden. Und das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, wo es ganz klar steht, dass Jesus Gott ist. In Johannes 1 können wir ganz klar lesen, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder auch jetzt in Matthäus 1 steht, dass Jesus Gott mit uns ist, Gott Immanuel ist. Woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht, und zwar der Yoshi, wo ist er denn gerade? Der Yoshi ist außen, schade, der ist jetzt gerade außen, der hat Schmerzen. Mein Bruder, der Yoshi, und ich habe noch einen anderen Bruder, der Benny, der ist gerade hier. Wir drei, wie es halt Brüder so machen, wir haben viel gestritten. Ja, in Yoshi und mich hat man sogar Kain und Abel genannt. Ja. Benny kam ein bisschen später, der war dann meistens außen vor, wenn wir uns gestritten haben. Und ihr müsst wissen, wir drei sind total unterschiedlich begabt. Ja. Der Benny ist mehr so der Künstler, ich meine, der hatte auch viel Zeit. Wir waren immer miteinander und dann hat der Benny gemalt. Benny, aber es hat dir zum Besten gedient. Also. Dann der Yoshi, der hat sehr mit Zahlen, der liebt es so zu rechnen und Mathematik, das ist überhaupt nicht meine Stärke, aber er so sein Ding, ja. Und was der Yoshi vor allem auch gerne gemacht hat, war etwas zu bauen, so kleine Sachen. Wenn wir Überraschungseier bekommen haben, gab es immer diese Überraschungseier, wo was drin war, was noch nicht fertig war und wo was Fertiges drin war. Ich habe die geliebt, wo was Fertiges drin war. Yoshi hat die geliebt, wo noch nichts Fertiges drin war. Der hat es gern gebaut. Und immer wenn ich was nicht Fertiges bekomme, habe ich gesagt, Yoshi, kannst du das für mich machen? Er hat es für mich gemacht. So, und dann kennt ihr noch die Duplo-Bausteine? Ja. Ja? Genau, der Yoshi hat da immer schön gebaut. Und das war so sein Ding. Und da hat er so Burgen und Häuser gebaut und was weiß ich. Ja, und ich war nicht so der Duplo-Man, aber ich habe immer Krieg gespielt. Und der Kriegsschauplatz war mein und sein Kinderzimmer. Und so, der Yoshi hat so gebaut und hat sein Ding da gebaut und dann kam ich, wumm, habe alles umgehauen. Und dann war der Yoshi sauer. Und dann ist er zu den Eltern gegangen, so eine Petze, ey. Und dann ist er hingerannt. Ja, der Manu. Der Benny war an seinem Tisch und hat gemalt. Ich weiß nicht, was du gemalt hast, vielleicht hast du diese Szene gerade gemalt. Keine Ahnung, aber er war am Malen und wir waren am Streiten. Und jetzt stell dir mal vor, so da streiten wir zwei. Jetzt habe ich Mist gebaut. Der kleine Manuel hat dem Yoshi seine Burg kaputt gemacht. Ja? Dann ist es doch so, dass ich mich beim Yoshi entschuldigen müsste und der Yoshi kann sagen, hey, ich nehme deine Entschuldigung an und ich vergebe dir. Aber jetzt stell dir mal vor, der Benny kommt und sagt, ja, ich habe gerade dem Yoshi seine Burg kaputt gemacht, und der Benny sagt, hey Manuel, ich vergeb dir. Komisch, oder? Das würde keiner machen. Wieso soll er mir vergeben, obwohl ich ihm gar nichts getan habe? Ja, er kann mir nicht vergeben. Er hat mir doch nichts getan. Der Yoshi, der kann mir vergeben, weil ich Mist gebaut habe. Und so ist es mit Jesus. Jesus ging rum auf der Erde und er hat Menschen die Sünden vergeben. Aber was haben diese Menschen denn mit Jesus zu tun gehabt? Teilweise haben die ihn noch nie gesehen. Der Gelähmte, der Jesus sagt, steh auf. Deine Sünden sind dir vergeben. Wie kann Jesus einfach Menschen Sünden vergeben? Es ist nur dann möglich, wenn jede Sünde sich gegen ihn richtet. Nur dann ist es möglich, dass er sie auch vergeben kann. In dem Moment war ja Yoshi derjenige, dem ich was Böses getan habe. Also diese Sünde hat sich gegen Yoshi gerichtet. Aber sie hat sich eben nicht nur gegen meinen Bruder Yoshi gerichtet, sondern auch gegen Jesus. Und das ist ein Indiz dafür, dass Jesus Gott ist. Weil Gott den Yoshi geschaffen hat. Er hat mich geschaffen, er hat den Benny geschaffen. Und meine Eltern waren da natürlich auch beteiligt. Aber schlussendlich, also ihr habt echt gut gemacht übrigens. Vor allem die Mitte. Der Mittlere. Oh, Halleluja. Ist nur Spaß, ja. Also ihr seht, das ist, was Jesus getan hat. Er vergibt Sünde. Und wenn du heute hier sitzt, Jesus nicht kennst, egal was du angestellt hast, ja, ich meine, diese Duppleburg umhauen ist jetzt nicht so das Schlimmste, ja, aber egal was du angestellt hast in deinem Leben, Jesus vergibt dir. Weil seine Gnade ist immer größer als Sünde. Egal wie groß die Sünde ist, seine Gnade ist immer größer. Ist deine Sünde so groß, ist seine Gnade so groß, ist deine Sünde so groß, ist seine Gnade so groß. Egal wie schlimm du drauf warst, Gott vergibt, Jesus vergibt. Und deswegen ist er gekommen. Er ist nicht gekommen, um dir zu sagen, hey, schau mal her, so viel Sünde hast du. Er ist nicht gekommen, um zu verdammen. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Sondern er ist gekommen, um zu vergeben, um zu retten, um Gnade zu schenken. Also ist die Geburt Jesu das reinste Gnadengeschenk. Er ist gekommen für dich und für mich, um uns zu retten. Dann sehen wir an einer anderen Stelle, dass immer wieder Menschen sich vor Engeln niedergekniet haben. Sie sind niedergefallen vor Engeln. Wenn Engel erschienen sind im Alten Testament, das war so gewaltig, da hat die ganze Städte gebebt, da ging es richtig ab. Und oft dachten die, oh Gott, Gott kommt. Ja, und dann sind die auf die Knie gegangen. Und was die Engel dann normalerweise gesagt haben, ich stehe wieder auf. Ja, ich bin auch ein Geschöpf, ich bin vielleicht schöner als du, ich bin auch besser als du, aber ich bin auch nur ein Geschöpf. Also steh wieder auf, du musst mich nicht anbeten. So, was hat Jesus getan? Auch da gab es auch Menschen, die sich vor Jesus niedergeworfen haben. Aber Jesus hat ihnen das nie verwehrt, sondern er hat sie gelassen. Die haben sich niedergeworfen und Jesus hat es komplett geduldet. Thomas, der Jünger Thomas, ich war in Indien, der Thomas war übrigens ein Evangelist und er war der Apostel und er ist nach Indien gereist und hat dort das Evangelium hingebracht, nach Südindien. Und ich war damals in Südindien und da haben die alles Mögliche, da wird er richtig verehrt, der Apostel Thomas. Und der Thomas hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr, was für eine starke Aussage. Er hat in die Wunden Jesu gefasst, er hat gesagt, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und hat sich niedergekniet vor Jesus. Wir sehen das mit dem Mann von Gerasa, der Dämonenbesessene. Er hat sich auch niedergeworfen vor Gott und hat gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und so haben wir einige Situationen, wo Jesus verehrt wurde als Gott. Und Jesus hat es niemandem verwehrt, weil er Gott ist. Und es war auch besonders, dass gerade die Juden ihn angebetet haben. Und da haben viele echt ein Problem damit. Warum haben die Juden Jesus angebetet? Es ist eine Sache natürlich, dass Jesus die Behauptung gestellt hat, ich bin Gott. Aber es ist die andere Sache, dass andere ihn geglaubt haben. Und gerade, dass Juden ihm geglaubt haben. Und wenn ich jetzt jemanden als Gott betiteln würde oder Gott bezeichnen würde, der ein Mensch ist, dann würde ich vielleicht nicht gerade den nehmen, der bei mir im engeren Umfeld ist, in meiner Familie ist. Weil wenn die Person in meiner Familie ist, dann weiß ich sicher, die Person kann nichts verbergen, dann weiß ich sicher, diese Person ist nicht perfekt. Diese Person ist nicht vollkommen. Ja, dann ist es eher jemand, der im Fernsehen ist, den ich aus der Ferne kenne. Das wäre schon eher so jemand, den ich anbeten könnte. Ja, irgendein Fußballstar oder Musiker oder was weiß ich. Aber jemanden aus der eigenen Familie. Ich meine, die Jünger waren ständig mit Jesus zusammen und die Jünger haben gesagt, der ist Gott. Da muss etwas an Jesus gewesen sein, was absolut göttlich und rein und perfekt gewesen ist. Was sie bei keinem anderen Menschen gesehen haben. Sie kannten ihn, wenn er morgens früh aufgewacht ist, haarig gemacht. Ich meine, wahrscheinlich hatte er langes Haar, das wissen wir nicht genau. harnisch gemacht, ja, hat ausgeschaut und keine Ahnung, weil sich die Zähne geputzt hat, unser Jesus. Sie haben ihn in jeder Situation erlebt. Und dennoch haben sie gesagt, er ist Gott. Und das finde ich erstaunlich. Ist es vielleicht wahr, dass Jesus Gott ist? Wenn es wahr ist, dann tut das was mit unserem Leben. Du hast zwei Entscheidungen. Entweder gehst du auf die Knie und betest ihn an und gibst dein ganzes Leben ihm. Oder du gehst weg. Und dann gibt es noch eine dritte Entscheidung, kannst ihn auch steinigen, aus deinem Leben verbannen. Aber diese Reaktionen gibt es auf Jesus. Du kannst nicht sagen, Jesus ist einfach ein interessanter Mann, ein ganz cooler Mensch gewesen. Wenn Jesus sagt, er ist Gott, entweder gibst du dein ganzes Leben ihm oder du gehst weg. Und das ist eine Entscheidung, die uns ständig begleitet. Immer, immer. Und ich möchte heute genau so predigen, dass wenn du heimgehst und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dass dir offen gelassen hast, dass es dich bedrängt, dass es in dir arbeitet. Ja? Ist er nun Gott oder nicht? Wenn er Gott ist, dann sollte ich vielleicht ja sagen zu ihm. Der zweite Punkt ist Gott mit uns. Gott mit uns. Bevor Jesus kam, hat Gott sich auch offenbart. Aber normalerweise sehen wir, dass Gott sich als Herrlichkeitswolke offenbart hat oder als Wirbelwind oder als Tornado, als Sturm, etwas Gewaltiges oder als Feuer. Also wann immer sich Gott offenbart hat, es war furchterregend. Es war schrecklich, es war groß, mächtig. Und selbst Moses, als er Gott begegnet ist auf dem Berg, er durfte nicht mal sein Gesicht sehen, sondern nur seinen Rücken. Und allein das hat schon sein Gesicht zum Glänzen gebracht. Und als er dann vom Berg runter ist und sich den Menschen gezeigt hat, musste er sein Angesicht verdecken, weil einfach das zu heilig war in dem Moment. Also ihr seht, Gott ist heilig und Gott hat sich offenbart in einer Art und Weise, in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Allmacht. Und jetzt auf einmal sehen wir, dass Gott sich offenbart als Mensch. Und nicht nur als Mensch, sondern als Baby. Alles andere als gefährlich und furchterregend. Alles andere als ein Tornado. Gut, manche Babys sind wie Tornados, ja. Das mag schon sein, aber so ein Baby ist sowas, was so Süßes, was Kleines, was Intimes. Und allein zu denken, dass Gott in Christus ein Baby war, stellt euch das mal vor. Das hat es in der Form noch nie gegeben. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich auch am Weihnachten gepredigt und da habe ich ein bisschen über Blanka geredet. Ja, und die Blanka, die sagt immer Baby Jesus und so weiter. Ja. Und habe das ein bisschen verniedlicht und so, komm, das ist nicht so, Gott ist der große Gott. Aber Gott hat sich tatsächlich klein gemacht. Und auch es ist auch wichtig, das zu erkennen und das zu verstehen. Gott hat sich nahbar gemacht. Gott hat sich erfahrbar gemacht. Stell dir mal vor, du nimmst so ein Baby. Dieses Baby kann nichts dagegen tun. Du nimmst es einfach. Dieses Baby ist dir komplett ausgeliefert. Dieses Baby, wenn du es küsst, öffnet sich dir komplett alles. Es hat keine Grenzen, keine Schranken. Und so ist Jesus mit uns. Wenn Jesus kommt, in dein Leben hineinkommt, dann hält er nichts zurück, sondern er öffnet sich dir ganz. Und wenn er kommt, es ist das Intimste und das Tiefste, was ein Mensch erfahren kann, diese Beziehung mit Jesus. Es ist was anderes, am Meer zu sein und dann schaust du diesen Wellen zu und in diesem Moment verspürst du diese Gegenwart Gottes, diese besondere Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir war das so, wenn ich in den Bergen war oder am Meer bin oder so. Diese gewaltige Natur, da offenbart sich mir Gott. Aber es ist eine andere Offenbarung als Jesus, der sich nahbar gemacht hat. Wie als würde so ein Baby kommen. So ein Baby und du kannst es umarmen. So ist Jesus. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass wir es erkennen. Einmal ist Gott groß und mächtig, aber er ist auch klein und nahbar. Er hat sich klein gemacht für dich. Es ist wie mit Lionel Messi. Also, was will der mit Messi, ja? Barcelona hat mal wieder gegen Real Madrid gewonnen. Naja, auf jeden Fall der Messi. Sein Name heißt ja auch Messi, Messias, ja, abgeleitet davon, aber gut, unter den Fußballern, ja. Ich mag den Messi sehr. Aber, und ich weiß viel über den Messi, aber ich kenne den Messi nicht. Wenn ich in einem Stadion bin und alle Messi schreien, ja, dann denke ich, und ich schreie mit und ich bin sein Fan, ja, und ich würde ihn auch gern mal persönlich kennenlernen, aber habe nie die Chance. Kenne ich den Messi? Und so ist es mit vielen Menschen, sie kennen Gott aus der Ferne. Sie wissen viel über Jesus, aber kennen sie wirklich Jesus? Es ist eine andere Geschichte, dem Messi von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen und mit ihm zu reden, mit ihm zu plaudern. Und dann sage ich zu ihm, hey Messi, ich mag die Art, wie du Fußball spielst. Und sagt der Messi, ja zeig mal, wie du Fußball spielen kannst. Und, oh, nicht so gut wie du. Ja, das ist, da hat man fast schon Angst davor, mit diesem perfekten, heiligen Gott in persönlichen Kontakt zu kommen. Aber das ist, was Gott möchte. Und deswegen hat der Vater seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Er ist mit uns. Er ist hier. Nicht nur, dass er mit uns ist, sondern er ist auch in uns. Er ist mit dir, egal durch welche Situation du gehst. Ich weiß nicht, wie dieses Weihnachtsfest für dich sein wird. Vielleicht ist es ein frohes Fest, aber vielleicht ist es auch ein schweres Fest. Vielleicht sind Menschen nicht mehr da, die sonst immer da waren. Oder vielleicht hast du Streit mit irgendjemandem. Vielleicht gehst du momentan durch eine schwere Zeit. Gott ist mit dir. Gott hat zwar nicht versprochen, dass er dich vorm Feuer bewahrt, aber er hat versprochen, mit dir im Feuer zu sein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Gott ist mit dir. Jesus ist dein Beistand, dein Tröster. Und der Heilige Geist wohnt in dir, in deinem Herzen. Jesus hat Platz gemacht durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Du hast die Möglichkeit, mit Jesus zu sein, mit ihm zu sein. Moses hatte nicht diese Möglichkeit. Ich glaube, wenn er heute diese Botschaft hören würde, er würde vor Freude jubeln und springen. Tun wir das? Also ihr springt jetzt gerade nicht, aber müsst ihr auch nicht. Aber ich denke, das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Dann mein dritter Punkt, Gott mit uns. Wer ist uns? Uns ist ein Begriff, der Grenzen hat. Es steht hier nicht Gott mit allen, sondern Gott mit uns. Wer ist uns? In dem Moment waren es Hirten und Weise. Den Hirten und Weisen hat der Engel offenbart, hey, da ist jemand gekommen. Da ist ein Baby gekommen, dem könnt ihr huldigen. Und die Hirten und die Weisen, es waren Menschen, die ausgeschlossen waren. Vor allem die Hirten, weil sie in Kontakt waren mit Blut, hat man sie ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und die Weißen aus dem Morgenland, das waren auch keine Juden. Also ihr seht, Gott hat sich diesen Menschen offenbart. Er hat sich Menschen offenbart, die etwas zu geben haben. Wisst ihr, was sie zu geben haben? Nichts. Und oft kommen wir mit gefüllten Händen zu Jesus. Und wir sagen, hey, ich kann dir das geben, ich kann dir jenes geben. Und ich kann das für dich tun. Aber alles, was Gott will, ist nichts. Er will nichts. Er will nichts von dir Gemachtes. Er will nichts Erkauftes. Er will nichts Erarbeitetes. Er will einfach nichts von dir. Und es ist so schwer, mit leeren Händen zu kommen. Nichts ist ein rares Gut. Alles, was Gott von dir will, ist dein Herz. Nicht mehr und nicht weniger. Egal wie kaputt dieses Herz ist, Gott möchte nur dein Herz. Du kannst uns sein, Gott mit dir. Du kannst Teil von uns sein, wenn du Ja sagst zu Jesus. Und es ist mein Gebet, dass du erkennst, dass Jesus für dich gekommen ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus dich liebt mit allem, was er ist. Gott mit uns, Gott mit dir, das ist eine Realität und es ist wahrscheinlich das Schönste, was ein Mensch in seinem Leben erleben kann. Dieses Leben mit Gott zu gestalten. Dieses Leben mit Gott zu leben. Gott bei sich zu haben. Gott im Herzen zu haben. Es gibt ein Lied, ich habe darüber bei unserer Jugend, in unserem Jugendgottesdienst gepredigt, bei der Weihnachtsfeier. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Und ich glaube, das ist der Punkt. Oft geben wir unser Herz an die falschen Dinge, an die falschen Menschen oder überhaupt an Menschen. Dein Herz ist das Wertvollste, was du besitzt. Es ist zerbrechlich, es ist klein, aber es ist dein Herz. Du hast nichts Wertvolleres. Dein Herz ist das Wertvollste. So viele Menschen gehen durch Zerbruch, weil sie ihr Herz dem Falschen anvertrauen. Der Einzige, der richtig mit deinem Herzen umgehen kann, ist Gott. Der Einzige, der dein Herz perfekt beschützen kann, ist Gott. Nur Jesus wird dieses Herz auch wertschätzen. Nur Jesus wird dieses Herz in Händen halten. Nur Jesus wird dieses Herz schmücken. Nur Jesus wird dieses Herz heilen. Es gibt keinen Menschen, der das tun kann. Selbst wenn sie es doch so arg wollen. Sie können es nicht. Aber Jesus kann es. Deswegen möchte ich dich ermutigen und dir wirklich zusprechen heute. Gib dein Herz wieder ganz neu Jesus Christus. Weil er meint es gut mit dir. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dich zu heilen. Er ist gekommen, um dich zu begleiten und das Leben mit dir zu gestalten. Er möchte mit dir in alle Ewigkeit zusammen sein. Er möchte, den Himmel mit dir teilen. Er möchte seine Wohnstätte mit dir teilen. Jesus will dein Herz. Er will nichts anderes von dir. Er will einfach nur dein Herz. Und das ist, was ich mal gesagt habe. Ich möchte mein Herz mit niemand anderen teilen, als nur mit Jesus Christus. Nur Jesus soll mein Herz haben. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und deswegen sollten wir ein ungeteiltes Herz haben. Wenn du dein Herz teilst mit was anderem, Gott wird eifersüchtig, weil er dich so sehr liebt. Und deswegen möchte ich dich heute dazu ermutigen, eine neue Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du die Entscheidung schon getroffen. Aber in deinem Weg mit Gott hast du dein Herz wieder anderen Sachen gegeben und dein Herz ist geteilt. Nimm dein Herz und gib es ganz Jesus Christus. Er hat sich ganz gegeben. Er hat nicht nur ein bisschen was von sich gegeben. Er hat sich komplett gegeben. Er hat alles gegeben am Kreuz. Er hat seinen Geist aufgegeben. Er hat seinen Körper aufgegeben. Er hat alles aufgegeben. Selbst die Beziehung zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat alles aufgegeben, um dich zu retten und um ihn groß zu machen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, um sich zu geben. Und er ist dein Geschenk zu Weihnachten. Jesus hat sein Herz dir gegeben. Meine Frage ist, gibst du dein Herz ihm? Was ist dein Geschenk an Jesus? Gott mit uns. Drei Dinge, die du tun kannst. Vertraue wieder Gott, dass er Gott ist. Vertraue und glaube ihm, dass er Wunder tun kann in deinem Leben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat den Himmel verlassen, um mit dir zu sein. Was tust du, um mit ihm zu sein? Wie viel Zeit verbringst du mit ihm? Ist es dir wirklich wichtig, mit ihm zusammen zu sein? Für uns ist es oft schwer, ein paar Minuten früher aufzustehen. Für uns ist es oft schwer, gewisse Gewohnheiten abzustellen. Aber ey, stell dir mal vor, Jesus hat den Himmel verlassen, ist auf diese Erde gekommen. Was für ein Schritt. Das ist, weil er mit dir zusammen sein will. Was tust du, mit ihm zusammen zu sein? Das ist eine Frage, die ich dir einfach mitgeben möchte. Und wie gesagt, das Dritte ist, du kannst nicht sagen, Jesus ist interessant, sondern du kannst ihn anbeten oder wegrennen. Bet ihn an. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Du kannst die Augen schließen und ich möchte eine Frage stellen. Schließt alle die Augen, weil diese Frage ist eine persönliche Frage. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du hier bist und sagst, hey, ich kenne Jesus von Hören und Sagen, aber ich habe noch nie ihn persönlich kennengelernt, ich habe ihn noch nie umarmen können, nichts dergleichen. Und wenn du ihn kennenlernen möchtest auf dieser persönlichen Ebene, von der ich gesprochen habe, dann heb doch bitte mal an deinem Platz die Hand. Ein kurzes Handzeichen. Und dann kannst du sie auch gleich wieder runtertun. Wenn dich das betrifft, wenn du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte mein Leben mit ihm verbringen, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Einfach für Gott als Zeichen. Und dann möchte ich ein Gebet für dich sprechen. Okay, lasst uns beten. Und Vater im Himmel, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der hier ist. Und auch für die, die dich noch nicht kennen, Herr. Und dich kennenlernen wollen. Ich danke dir, dass du dich nahbar und erfahrbar gemacht hast. Und ich bete, dass heute, in diesem Moment, jetzt zu diesem Zeitpunkt, du Herzen berührst, du Herzen öffnest, du Herzen heilst, du Sünden vergibst. Ich danke dir, Jesus, dass du das Beste bist, was einem Menschen geschehen kann. Ich danke dir, Jesus, dass du dich uns offenbart hast. Und Herr, ich bete für all diejenigen, die schon lange mit dir gehen. Ich bete, dass du ihre erste Liebe wieder wächst in Jesu Namen. Herr, ich bete auch für mich. Ich bete für uns alle, dass du unsere erste Liebe wieder wächst, Herr. Dass wir dich wieder ganz neu lieben lernen. Ich danke dir, Gott, dass du ein mächtiger Gott bist, aber auch ein liebender Gott bist. Und ich bete, dass heute wir wirklich erkennen dürfen, wie groß, wie weit, wie breit, wie tief deine Liebe ist. In Jesu Namen. Amen.